Andreas und ich haben vereinbart, dass wir sozusagen einen ersten theoretischen Zugriff machen, der auch dann anschließt an das, was vorhin diskutiert worden ist, so wie ich gebrieft worden bin, nämlich über sozusagen das Plädoyer, den Begriff der strukturellen Gewalt wieder fruchtbar zu machen für die Analyse der internationalen Politik und die Kritik der Weltunordnung. Und ich werde aber sozusagen also jetzt einen Aufschlag machen über so einen Abriss der begrifflichen Diskussion über den Geopolitik und ein Plädoyer vorlegen, warum der Geopolitikbegriff auch für kritische Ansätze sinnvoll ist. Grundsätzlich gilt erstmal, dass der Geopolitikbegriff ein unpopulärer Begriff ist oder lange gewesen ist und dass auch kritische Ansätze sich durch eine Zögerlichkeit auszeichneten im Umgang mit dem Begriff, ob sie ihn jetzt verwenden sollten oder nicht. Die Unpopularität hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass staatliche Akteure, die geopolitisch handeln, ungern sich der Geopolitik bezichtigen. Sie handeln geopolitisch, aber sie handeln im Namen eines wohlmeinenden, sozusagen in der internationalen Verantwortung. Sie handeln werteorientiert, aber nicht interessensorientiert. Erst jetzt, in letzter Zeit, erleben wir gerade in Deutschland auch die Rückkehr eines Phänomens, das Frank Deppe den imperialistischen Realismus genannt hat oder imperialen Realismus. Das heißt, kann man festmachen an dem Phänomen, dass Horst Köhler, der früher Bundespräsident, zurücktreten musste für dieselbe Aussage, die mit der Joachim Gauck mittlerweile die neuen Paradigmen der deutschen Außenpolitik kennzeichnet, nämlich, dass ein Land, das so globalisierungsabhängig ist, das so abhängig ist von Exporten und Importen, ressourcenabhängig ist, als globale Macht und als Akteur in den internationalen Verhältnissen auftreten muss. Das heißt also, es gibt sozusagen diese Seite der Unpopularität, dass die Akteure der staatlichen Politik ihn ungern benutzen, und es gab lange auch das Phänomen, dass er für unbrauchbar gehalten wurde, auch analytisch. Es wurde nach dem Ende des Kalten Krieges wurde von der über die Friedensdividende diskutiert, über den Rückgang zwischenstaatlicher Konflikte. Es wurde darüber diskutiert, dass sozusagen es eine Weltinnenpolitik gibt, insofern Kriege vor allem jetzt als innerstaatliche Kriege, als Bürgerkriege stattfinden. Und man begrüßt es sozusagen, dass man eine Welt überwunden habe, der Staatenkonflikte und der Großmachtpolitik, so wie sie das 19. Jahrhundert kennzeichnete, das ausgehende 18. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn in der Phase gab es einen Moment, dass es durchaus schick war, von Geopolitik zu sprechen. Also in den 1930er Jahren, 1940er Jahren haben Völkerrechtler und Staatswissenschaftler sehr gerne unterschieden zwischen Seemächten und Landmächten. Sie haben wie Karl Schmidt, der Kronjurist des Dritten Reiches, von völkerrechtlichen Großraumordnungen mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte gesprochen und so weiter. Und sie haben Unterscheidungen vorgenommen zwischen Reichen, Nationen und Völkern und dass eben die Reiche, also das Deutsche Reich, ein Recht habe, andere nicht sozusagen Völkertrümmer unter seine Obhut zu nehmen. Diese sozusagen, aber vor dem Hintergrund natürlich des Zweiten Weltkrieges ist der Begriff der Geopolitik unpopulär geworden, und wenn er verwandt wird, dann wird er vor allem für die anderen verwandt. Also wenn man jetzt beispielsweise die Ukraine oder die sozusagen die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Konflikt nimmt, dann wurde Russland ja vorgeworfen, zurückzufallen in die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts, in dem die territorialen Grenzen nicht mehr anerkannt werden und so weiter und so fort. Aber auch von kritischen Ansätzen, auch kritische Ansätze, die sozusagen die realistische Imperialpolitik der gegenwärtigen mächtigen Staaten, der starken Staaten kritisieren, gab es ein Zögern, diesen Begriff zu verwenden. Und das hängt damit zusammen, dass der Begriff ja vor allem auf Politik, also eher sozusagen der Begriff Politik steckt schon drin und sozusagen ist fokussiert auf den Staat. Aber kritische Ansätze haben sich ja gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie sozusagen diese Engführung von Außenpolitik auf Staatspolitik immer kritisiert haben. Wenn man jetzt so ganz schematisch die drei großen Schulen in internationalen Beziehungen Revue passieren lässt, dann gibt es ja einerseits sozusagen das dominante Paradigma, den Realismus und in seiner neuen Variante den Neorealismus, der sozusagen von Staaten, die wie quasi Individuen funktionieren und nationale Interessen haben, die von den Staaten selbst definiert werden und die sie in einer anarchischen Staatenwelt durchsetzen. Und sozusagen, es ist beschreibend, aber es sozusagen beschreibt die vermeintliche Realität einer anarchischen Staatenwelt, ist aber zugleich auch affirmierend und sehr, sehr politiknah. Und die Kritik, der Friedensbewegung, die Kritik kritischer Ansätze setzte eben daran an, dass dieser Staat nicht als Blackbox, also als hohler Behälter von wie auch immer definierten nationalen Interessen gelten kann, sondern dass es eben ein Staat ist, der von verschiedensten oder durch einen Klassengegensatz gekennzeichnet ist, in dem eben sozusagen das Interesse des Staates nicht unbedingt das Interesse der Bevölkerungsmassen ist. Und von daher sozusagen haben kritische Ansätze immer versucht, diese Blackbox-Staat, wie sie im Realismus, vor allem im Neorealismus, der mit abstrakten Modellen operiert, sozusagen aufzubrechen. Ein anderer Ansatz, der sozusagen den Staat auch aufbricht, ist der zweite Ansatz, ist der liberale Internationalismus und Institutionalismus, der sehr stark sozusagen darauf abhebt oder sich anschaut, also der in den Staat hineinschaut, aber vor allem Akteure mit ihren Ideen, sind sie beispielsweise von idealistischen, von normativen Konzepten wie dem Weltfriedenskonzept, Kosmopolitismus angetrieben oder eben von eher realistischen Machtstaatsideen. Aber die Kritik der kritischen Ansätze war eben, dass sozusagen dieser Staat rein auf die Institutionen reduziert wird und eben ausgeblendet bleibt, was eigentlich die ökonomischen Widersprüche sind. Und da sind wir, glaube ich, am Kern der Sache. Also der Grund, warum der Geopolitik-Begriff bei kritischen Ansätzen ungern verwandt wurde, ist eben, dass kritische Ansätze versuchen, sozusagen die aus den inneren ökonomischen Widersprüchen internationale Politik zu erklären. Das heißt also, dass sie ausgehen oder eine Analyse des krisenhaften Kapitalismus zu ihrem Ausgangspunkt machen und sozusagen analysieren, inwiefern diese Widersprüche, diese inneren, nach außen drängen. Das war sozusagen das Paradigma oder das Primat des Ökonomischen in den ganzen Imperialismus-Theorien, die seit den seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Und zwar auch nicht nur von Marxisten, sondern auch durchaus ja von Liberalen wie John Hobson. Von daher ist sozusagen der Begriff, könnte man meinen, es ist fragwürdig, von Geopolitik zu sprechen, weil er nahelegt, dass es eben Staaten sind, die in einer anarchischen Welt operieren und die, wo es schwächere und stärkere Staaten gibt. Und Geopolitik bedeutet dann eben die Art und Weise, wie starke Staaten Räume kontrollieren und sich gegen schwache Staaten durchsetzen. Aber sozusagen Fragen der Geoökonomie oder des Ökonomischen würden dadurch unter den Tisch fallen. Nun ist die Frage aber, der Aspekt des Geos in der internationalen Politik essentiell, weil sozusagen die kritischen Ansätze gelernt haben, ist, dass sozusagen Kapitalismus sich immer über Räume und durch Räume hindurch entwickelt. Eine Grundproblematik sozusagen der klassischen Imperialismus-Theorien war ja, dass sie sozusagen davon ausging, oder Rosa Luxemburg, die sehr stark mit dem Raumbegriff gearbeitet hat, davon ausging, dass der Kapitalismus immer ein nicht-kapitalistisches Außen bräuchte. Also dass er sozusagen in einen vorkapitalistischen, nicht-kapitalistischen Außenraum expandieren müsste. All diese Ansätze, Luxemburg ist für heutige kritische Ansätze sicherlich noch am brauchbarsten, konnten nicht erklären, was eigentlich im Kapitalismus in den 1930er Jahren in den USA passierte. Nämlich, dass sozusagen diese Räume, die der Kapitalismus Land nimmt, auch innerhalb der Staaten liegen können. Also dass sozusagen Kapitalismus nicht notwendigerweise zusammenbricht, nicht wie Lenin ausging, sozusagen zu einer notwendigen Verelendung der Arbeiterklassen führen kann, sondern dass der Kapitalismus so flexibel ist, überschüssiges Kapital auch zu absorbieren, über staatliche Tätigkeit, Hochbesteuerung von Kapitalerträgen, von Großvermögen und sozusagen diese Kapitalüberschüsse investieren kann, intern in dem öffentlichen Sektor, in dem dann Autobahnen gebaut werden, in denen häufig natürlich für Kriegspolitik, man denke an die Autobahnen im Dritten Reich, aber auch durchaus für Elektrifizierungsmaßnahmen und so weiter und so fort, die sozusagen die Umlaufzeit des Kapitals verringern und dadurch den Kapitalismus insgesamt wieder dynamischer und sozusagen die Kapitalismuskrise der 30er Jahre lösten. Von daher sozusagen scheint es sinnvoll zu sein, zum Begriff der Geopolitik zurückzukehren, auch von kritischer Seite. Denn offensichtlich zeigt die Krise der 30er Jahre die Unterschiedlichkeit, wie sie in Deutschland gelöst wurde, also auf dem rechten keynesianischen Weg, wo der deutsche Staat sich im Ausland verschuldete, militarisierte und dann die Länder, in denen er sich verschuldet hatte, überfiel. Oder eben dann der Weg des New Deal in den USA, wo der Staat nicht die Gewerkschaften zerschlug und die Arbeiterbewegung, also die Parteien der Arbeiterbewegung zerschlug und die Gewerkschaften und KZs aufbaute, sondern ganz im Gegenteil dazu aufrief, in Gewerkschaften einzutreten, um eine binnenwirtschaftliche Dynamik in Gang zu setzen. Von daher scheint es, dass der Staat unterschiedlich reagieren kann auf sozusagen die grundsätzlichen Widersprüche der Kapitalakkumulation in nationalstaatlichen Räumen. Und das sozusagen bringt einen dann natürlich automatisch wieder zurück zum Begriff der Politik. Also wenn diese Geo-Aspekte, also diese Räume im Inneren und im Äußeren liegen können, sozusagen operiert der Staat da und wie abhängig ist er da eigentlich von inneren politischen Auseinandersetzungen? Also in den USA war es ja zum Beispiel nur möglich für Roosevelt, diese Politik, diese Hochbesteuerungspolitik, 91% Einkommenssteuer etc. Umzusetzen vor dem Hintergrund der starken sozialen Bewegungen im Inneren, also der Generalstreiks von Minneapolis, San Francisco, Toledo, Ohio 1934 und vor allem der Sitzstreiks in den Automobilunternehmen 36, 37. Das heißt also, es scheint Sinn zu machen, dass man den Begriff der Politik benutzt und unterscheidet, und das ist, glaube ich, einer der produktivsten und kreativsten Anschlüsse an die luxemburgische Raumanalyse von David Harvey, der unterscheidet zwischen zwei Logiken der Macht. Also einerseits der politischen, territorialen Logik der Macht, wo Staaten durchaus ein gewisses Eigenleben haben und die kapitalistische Logik der Macht. Also wir müssen unterscheiden zwischen den molekularen Prozessen, wie Kapitalakkumulation in Räumen funktioniert, wie sie gewisse Kohärenzen in Räumen schafft, wie sie sowas schafft wie Baden-Württemberg, das mit seinen Exportindustrien dann einen starken Einfluss auf die Bundespolitik nimmt, die vielleicht jetzt, wo das Exportwachstumsmodell Deutschlands vielleicht nicht unbedingt im Interesse von Mecklenburg-Vorpommern ist, aber sozusagen das in den Blick zu nehmen und dann zu schauen, wie Staaten sozusagen das interne Kapitalüberschussproblem lösen. Und in der Diskussion über die Erneuerung der Imperialismustheorie, wenn man so will, haben diese Ansätze, die stärker staatstheoretisch operieren, die den Staat analysieren, Konjunktur gehabt. Das Besondere ist, dass sozusagen die Staatlichkeit, die Formen von Staatlichkeit und von Geopolitik sich nach 1945 dramatisch verändert haben. Und zwar dahingehend, dass die Form des Kapitalexports sich also vor dem Zweiten Weltkrieg sich qualitativ deutlich unterscheidet von der Form des Kapitalexports nach 1945. Nach 1945 hat es vor allem die Form von ausländischen Direktinvestitionen genommen, die dadurch sozusagen klassenformierend wirken. Also damit ist gemeint, dass, also wir sprechen letztlich davon, von der Entstehung der multinationalen und transnationalen Konzerne, die in verschiedensten Nationalstaaten, mit Basen in verschiedensten Nationalstaaten operieren und damit für Kohäsion, zu Kohäsion führen. Weil wenn wir uns erinnern, sozusagen die Geschichte und auch die Theorie vor dem Zweiten Weltkrieg ging davon aus, dass es notwendigerweise das Verhältnis zwischen Staaten durch interimperialistische oder zwischenimperialistische Konkurrenz bis hin zum Krieg gekennzeichnet war. Und die Geschichte hat es ja sozusagen auch belegt, also das, was Rosa Luxemburg vor dem Ersten Weltkrieg annahm, zeigte sich dann eben in den verheerenden Kriegen zwischen kapitalistischen Nationen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Interessanterweise sind aber in den letzten beiden Krisen, des Großkrisen des Kapitalismus, hat es nicht zu einer Fragmentierung des Weltmarkts geführt, hat es nicht zu dieser Form von kriegerischer, zwischenimperialistischer Konkurrenz geführt, sondern eher zu einer sozusagen einer Vertiefung des Weltmarkts, einer Selbstverpflichtung der Nationalstaaten, vor allem durch internationale Institutionen, den Weltmarkt zu gründen. Vor diesem Hintergrund dieser Ansätze haben viele fälschlicherweise angenommen, dass das aber automatisch zu einem Verschwinden der Geopolitik, also zum Verschwinden von Konfliktmomenten zwischen Nationalstaaten und zwischen geografischen Regionen geführt hat. Und das ist mitnichten der Fall. Und hier, glaube ich, kommt der Geopolitik-Begriff wieder ins Spiel. Es gibt nicht ein Empire, in dem es keine Konflikte gibt. Es gibt nicht eine Weltbürgergesellschaft, die sozusagen nach gleichen Regeln, Kapitalinvestitionsregeln funktioniert, unter dem Schirm der WTO als eine Art Weltkapitalismusverfassung, sondern Kapitalismus entwickelt sich eben sehr ungleich über Regionen hinweg. Und vielmehr hat der Versuch, den Kapitalismus zu globalisieren, dazu geführt, dass Konflikte eher zugenommen haben. Und das ist sozusagen die Verknüpfung auch, also die Beobachtung, dass es zunehmend innerstaatliche Konflikte gibt und statt zwischenstaatliche Konflikte, die ist ja richtig und wichtig. Aber sozusagen die Verknüpfung muss hergestellt werden zwischen der Internationalisierung des Kapitalismus und den Verheerungen, die das hervorgerufen hat. Um ein Beispiel zu nehmen, ist es sicherlich kein Zufall, dass wir diese dramatischen Staatszerfallsprozesse heute in Mexiko oder in Zentralamerika haben, unmittelbar nach der Verabschiedung der Freihandelsabkommen NAFTA 1994 und CAFTA 2005. Sozusagen. Also, und ein Grundproblem, auf das, glaube ich, kritische Ansätze kaum und auch politische Ansätze kaum eine Antwort haben, ist die Verheerung, die eigentlich mit der Internationalisierung von Kapitalismus einhergehen. Wenn man sich daran erinnert, dass sozusagen immer wenn Kapitalismus, also ein kapitalistischer Take-off stattfindet, kapitalistische Sozialverhältnisse durchgesetzt werden, werden aus Subsistenzbauern, früher hätte man gesagt, werden Bauern gelegt, also werden aus Subsistenz und Kleinbauern werden Proletarier, also lohnabhängige Arbeiter, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Für diese gibt es aber keine Arbeitsplätze. Und der kapitalistische Take-off wurde in den entwickelten Ländern, also des heutigen Westens, dadurch gelöst, durch Export von Überschussbevölkerung. Also Europa hat das Problem, dass zunehmend Millionen von Lohnabhängigen entstanden, die überschüssig waren, für die keine Arbeitsplätze da waren, nach Nordamerika, nach Südamerika und nach Australien gehen konnten und da eben kolonialisierend tätig sein konnten. Diese Möglichkeit gibt es für die Länder, die in den letzten Jahren durch Freihandelsabkommen kapitalistisch durchdrungen worden sind, gibt es nicht. Und da wären wir dann bei solchen Fragen wie der Flüchtlingskrise, auf die es Antworten geben muss. Folglich ist daraus der Schluss zu ziehen, dass wer sozusagen von Frieden sprechen will und stabilen globalen Verhältnissen eigentlich nur sprechen kann, wenn er auch gewillt ist, über den Kapitalismus zu sprechen, der eben systematisch kriegerische Staatszerfallsprozesse produziert. Um nur ein Beispiel zu geben, nachdem der Libyen-Krieg stattgefunden hatte, ist Dominik Strauss-Kahn, als er noch nicht Hotelangestellten-Belästiger war, sondern noch Vorsitzender oder Präsident des IWF, da kam er sozusagen, also begleitete er die Taskforce in Libyen, wie stabile Verhältnisse, Finanzverhältnisse, politische Verhältnisse in Libyen zu schaffen seien, hat er begleitet und kam dann zurück und sagte dann in einem Nebensatz, ja, letztlich um diese Region, also Middle East, Nordafrika befrieden zu können, müssten dort 80 Millionen Arbeitsplätze entstehen. Das ist unter Bedingungen eines integrierten globalen Kapitalismus schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das sind die Herausforderungen, auf die Kritiker oder für die Friedensbewegung Antworten haben muss und da auch, glaube ich, selbstbewusst mit umgehen kann in ihrer Kritik einer Geopolitik, die immer weniger das Ziel verfolgt, Länder für den Kapitalismus zu öffnen, sondern reaktiv ist, sozusagen die Globalisierung des Kapitalismus für Widersprüche hervorgerufen hat, sie dann kriegerisch zu lösen. Und dass sie nicht zu lösen sind, sieht man ja Beispiel des Iraks, des Ausbreitens des IS in einem einfach zerstörten Staat Irak.
Das war's schon. Oder?
Das war noch jetzt 25 Minuten.
Das war gut. Ja, dann.